Ja, schön hier zu sein. Mal wieder, ist schon eine Weile her, aber es ist jedes Mal schön, nicht nur aufgrund der Fahrt hierher, wo man ein bisschen quasi Gedanken abschweifen lassen kann. Das geht bei uns zu Hause nicht ganz so gut, in 3 Minuten zur Gemeinde. Aber es ist schön, da zu sein, schön, euch zu sehen. Manche kenne ich, manche nicht. Genau, mein Name ist Daniel Gerasch, ich bin Pastor in Schwabach bei Heilbronn und bin Bundesältester, das heißt, ich bin zuständig quasi für inzwischen 11 Gemeinden in Württemberg und Franken. Genau, das ist voll schön. Ich war vor kurzem bei meinen Schwiegereltern zu Besuch, also es war sozusagen direkt im Anschluss an die Sommerferien. Es waren noch Sommerferien und dann hatte meine Frau die Idee, die Kinder haben eh noch Schulferien, gehen wir zu meinen Schwiegereltern. Und da ist es so, die haben so eine Ferienwohnung, die sie vermieten. Und in der Regel sind es Rumänen. Da war auch schon mal eine ukrainische Familie, aber jetzt in letzter Zeit waren es immer rumänische Gastarbeiter sozusagen. Und als wir angekommen sind, habe ich ein paar von denen gesehen und einer ist mir direkt aufgefallen. Und ich habe gemerkt, irgendwie ist der besonders. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hoffe, ihr kennt es sozusagen, dass Gott manchmal so Personen highlightet, wo man merkt, okay, mit dem hat auf diesem Menschen liegt irgendwie Gottes Hand. Und das habe ich gesehen und wahrgenommen und direkt meinem Schwiegervater gesagt. Und meinte, ah, der ist irgendwie besonders. Ja, der ist total nett und so. Er hat nicht ganz verstanden, was ich meinte, glaube ich. Aber nicht so schlimm. Und dann irgendwie 2 Tage später war ich mit meiner Frau abends noch essen. Und wir hatten so eine Date-Night, ja, das geht sonst nicht so oft, aber wenn wir bei meinen Schwiegereltern sind, dann kann jemand anders unsere Kinder ins Bett bringen. Und dann kamen wir wieder von dieser Date-Night und haben dann überlegt, ja, machen wir jetzt noch was zu zweit weiter oder wie auch immer. Jedenfalls saß dann dieser Gastarbeiter, Marius heißt er, mit meinem Schwiegervater da und haben ein Bierchen getrunken, geraucht und so und dachte, ach, nett. Setze ich mich mal dazu, habe mich mit meiner Frau dazugesetzt und dann haben wir erst so eine Weile gequatscht, so über Rumänien und Deutschland und die Unterschiede und ne, was für Differenzen es gibt und so. Und irgendwann haben sich meine Frau und mein Schwiegervater dann verkrümelt und dann waren wir nur noch zu zweit und dann sind wir auf das Thema Glaube gekommen. Und er hat dann so ein bisschen berichtet von seiner Geschichte und seiner Vergangenheit. Er hat sich eine Zeit lang so als Jugendlicher irgendwie ausgestreckt gehabt, war einige Jahre bei den Zeugen Jehovas, ist dann aber glücklicherweise da weggekommen. Und so ist er den Großteil seines Lebens aber irgendwie halt ohne Gott unterwegs gewesen. Und gerade als er zu meinen Schwiegereltern gekommen ist, hat er angefangen zu beten. Er hatte nämlich vvorher eine Situation gehabt, er hat irgendwie 9 Diploma, meinte er, das heißt 9 verschiedene Ausbildungen, kann quasi eigentlich überall arbeiten und hat sich überall beworben. Und nirgendwo ist es was geworden und er wollte unbedingt eigentlich diese Stelle in Deutschland haben. Und die hat ihm abgesagt und dann hat er gedacht, was ist denn das jetzt? Ja, war so eine Krise in seinem Leben, niemand wollte ihn, sonst wollten ihn immer alle. Und die Stelle, die er am allerliebsten hätte, die hat ganz klar gesagt, wir brauchen dich nicht. Und dann hat er für sich entschieden, okay, dann versuche ich das nochmal, ja, und hat gebetet. Und am nächsten Tag hat er einen Anruf bekommen, ganz irrational eigentlich von dieser Stelle in Deutschland, die er unbedingt wollte, die er schon mal hatte. Er sagt, ja, also irgendwie haben sich die Umstände verändert und wir machen jetzt nochmal eine extra Stelle für dich und du kannst kommen und du hast den Job so, wie du ihn wolltest. Und dann hat er gedacht, oh, das ist jetzt aber schon komisch. Das kann kein Zufall sein. Also hat für ihn hat sich sozusagen so eine Tür geöffnet. Der war irgendwie Anfang 40. Und dann hat er angefangen, jeden Abend zu beten. Und dann gab es diese Begegnung mit mir, ja, wo er dann auch irgendwie, ja, wir haben eine Weile geredet, bis irgendwie 1 Uhr nachts oder so. Und er hat ganz bewusst sein Leben Jesus gegeben. Wir konnten zusammen beten, ne, haben den Heiligen Geist eingeladen. Dann gab es ganz viele Anschlussfragen für ihn. Hä, und was? Aber wenn ich jetzt mit Gott bin, dann bedeutet das auch, dass der Feind dann gegen mich ist. Und dann, wie kommst du denn darauf? Ja, erste Gespräch eigentlich über Glauben und stellt lauter so Anschlussfragen. Das war ein bisschen spannend, interessant. Und es war schön. Und ich habe häufiger so Situationen, ne, wo ich das erlebe. Für mich ist es jetzt nicht so super exotisch. Und immer mal wieder begegnet mir das, dass Leuten, Freunde, wie auch immer, denen ich das erzähle, aus jeder Urlaubsgeschichte kann ich irgendwie eigentlich was mitnehmen, quasi irgendeine Begegnung. Ja. Und dann ist es immer so, ja gut, du bist halt Pastor. Das ist immer so, du hast ja immer automatisch einen Gesprächseinstieg. Wisst ihr, inwiefern das bei Marius ein Thema war? Gar nicht. Ja? Aber damit wir nicht irritiert werden an der Stelle, dachte ich, nehme mal ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Deutschland hat ja nicht so unglaublich viele Goldmedaillen gewonnen, aber wir haben eine Goldmedaille im Kugelstoßen. Und eins der Interviews würde ich euch gerne zeigen.
Yemisi Ogule, herzlichen Glückwunsch nochmal. Gold im Kugelstoßen. Das haben die Kollegen damals das letzte Mal 1996 sagen dürfen bei Astrid Kumbanus. Wie geht's Ihnen? Haben Sie das schon ein bisschen sacken lassen können, was gestern passiert ist?
Ja, unglaublich einfach, was da gestern passiert ist. Ich habe es noch nicht so ganz realisiert, muss ich ehrlich sagen. Es war einfach ein Moment für die Geschichtsbücher.
Absolut.
Es ist so ein schöner Moment, den ich jetzt einfach versuche zu genießen, so gut es geht. Und auch zu verarbeiten. Das braucht, glaube ich, auch erstmal ein bisschen Zeit. Aber ich bin einfach so, so dankbar, diesen Moment mit so vielen Menschen zu teilen und bin so froh, das erlebt zu haben.
Ja, aber bei Ihnen persönlich, wie war es denn gestern Abend? Was haben Sie noch gemacht und wie sind Sie mit sich und der ganzen Freude überhaupt klargekommen?
Nach dem Wettkampf habe ich mich erstmal auf die Treppe gesetzt und erstmal die Augen geschlossen und einfach mal tief durchgeatmet.
Wie schön, ja.
Und einfach versucht, diesen Moment kurz zu reflektieren und vollkommen
auszunutzen. Ging das denn schon oder ballerte alles?
Ja, ich wusste halt beispielsweise von der Weltmeisterschaft in der Halle, dass da erstmal so viel auf einen einprasselt und ich wusste, ich brauche jetzt erstmal diesen Moment der Ruhe, bevor ich dann in die Media Zone gehe und habe einfach in dem Moment kurz gebetet und gesagt, danke Gott, das war unfassbar. Ich bin so, so dankbar, das erleben zu dürfen und diesen Moment mit so vielen Menschen zu teilen, mit meiner Familie, meinem Trainerteam und so vielen Menschen, die vorm Fernseher saßen und einfach mitgefiebert haben. Das hat mir einfach ganz, ganz viel Kraft und ja, Freude bereitet.
Naja, und vor allem, wenn wir noch mal ein bisschen auf den Wettkampf schauen und uns das Bild vom ersten Versuch angucken, ich meine, schlimmer kann es ja eigentlich nicht losgehen in dem Olympischen Finale. Tut Ihr Knie noch weh oder ist das Glück stärker als der Schmerz?
Es ist Gott sei Dank alles in Ordnung mit dem Knie. Ja, dieser Versuch, ich bin aufs linke Knie gefallen und das rechte kam danach. Aber ich habe gleich Entwarnung gegeben. Ich bin auch erstmal aufgestanden, habe geguckt, okay, sitzt alles. Aber der Moment, wo ich wusste, okay, es passt, da hatte ich die Entscheidung, okay, ziehe ich jetzt die Handbremse und mache die nächsten Versuche mit Vorsicht, dass ich ja nicht nochmal falle, aber ich stehe bei Olympischen Spielen. Ich kann jetzt nicht hier mit Handbremse stoßen und habe einfach dann Vollgas gegeben. Ja, bei mir ist es wirklich diese Ruhe und diese Zuversicht, die ich durch meinen christlichen Glauben einfach habe, zu wissen, egal was kommt, ich bin geliebt. Von Gott selbst und von den Menschen um mich herum, die mich über diese Jahre einfach unterstützt haben. Und ich glaube, das ist so eine gewisse Ausgangslage, die mir in jedem Wettkampf und in jeder Lebenslage eine gewisse Ruhe und auch eine Sicherheit gibt.
Weil Sie es tief verinnerlicht haben offensichtlich. Ist ein konkreter Vers oder Psalm oder haben Sie eine konkrete, gibt es eine Lieblingsstelle quasi?
Sind
ja bibelfest wahrscheinlich.
Genau, oder? Es gibt viele Bibelstellen. Ich glaube, so der Hauptvers, der mir in den Kopf kommt, ist Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also das, worüber ich gesprochen habe, diese Liebe, die Gott einfach für uns hat und die sich einfach auch durch den Ausdruck zeigt, durch das Kreuz von Jesus.
Aber ist natürlich auch in den Momenten ein Riesenpfund natürlich, das so verinnerlicht zu haben, weil auf diesen Weg muss man sich ja erstmal machen dann, ne? Zum Glauben zu kommen, weil wer ihn quasi, wird ja auch häufig mal gesagt, Mensch, ich habe zu Gott gebetet, ich sage das jetzt bewusst salopp, weil wer das dann benutzt, weil er sagt, ich will jetzt eine Medaille, Gott, ich glaube, der wird nicht erhört.
Ja, also ich sag mal so, Gott ist nicht einfach so ein Kaugummiautomat, wo ich einen Euro reinwerfe und krieg gleich sofort mein Resultat. Die Bibel sagt auch, er steht immer mit offenen Armen da und er hört. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie beim Zahnarzt. Wenn ich Zahnschmerzen habe, muss ich zum Zahnarzt gehen, um ihm meine Schmerzen sozusagen zum Ausdruck zu bringen. Und Gott zwingt sich keinem auf. Aber wenn man fragt und wenn man anruft, dann wird man Antwort bekommen.
Okay, und dann ist es natürlich Trainerin, Athletin. Und dann ist es natürlich Erfahrung und Rookie, aber ich glaube trotzdem, um nochmal auf das vorhin zurückzukommen, bin ich fest davon überzeugt, dass Sie mit Ihrer Stärke und auch durch den Glauben, dass es ein Wechselspiel ist. Ich glaube, dass Sie da auch Stärke abgeben können und so profitieren beide, oder?
Ja, wir profitieren wirklich beide von einander, von den Erfahrungen in der Qualifikation. Vom letzten Stoß bin ich zu Iris gegangen, habe gesagt, kannst du bitte für mich beten? Ja, und das war so, so ein schöner Moment einfach und es hat mir einfach gezeigt, wir sind so auf dem richtigen Weg und Gott hat uns bewusst zusammengeführt und dass sich das jetzt mit einer Goldmedaille einfach belohnt ist, einfach unfassbar.
Ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes für das Gute und für das Echte unterwegs. Dann ist ja auch toll im Leistungssport, wo ja auch wahnsinnig viel Druck herrscht und ja, wo häufig ja auch andere Parameter dann anliegen, aber das ist ja wahnsinnig erfrischend, da sowas Natürliches zu sehen. Und singen können Sie ja auch noch so gut. Ich meine, das haben wir gestern noch gesehen im Interview danach, da hören wir mal kurz rein, das müssen wir uns anhören, das ist überragend.
Because God kept me, I'm alive today, only because of his grace. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine.
Oh, da können, jetzt fehlt nur noch Oh Happy Day, oder? Ist Ihnen das unangenehm? Das wissen wir hoffentlich nicht, oder?
Super. Gar nicht, nein. Ich singe, wenn ich manchmal einfach keine Worte mehr habe. Da drücke ich mich am besten mit aus.
Ja, also einer von uns beiden singt besser als ich. Das
Und Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 4, ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Oder klassische Formulierung ist, ne, unter einen Scheffel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Und genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euer Vater im Himmel preisen. Und es ist schön, wenn man das so sieht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es gab so einen kleinen Cut, den ich gemacht habe, sonst wäre das zu lang, das Video. Ne? Da ist jemand, der strahlt. Ne? Sie leuchtet einfach. Also offensichtlich lässt sie ihr Licht leuchten. Und sie redet auch nicht darüber, dass sie Pastorin ist. Ist sie nämlich auch nicht. Ja? Und trotzdem, und das ist das Spannende, nachher war sozusagen die Selektion des Videos. Welches Video nehme ich überhaupt? Weil es kein Video über sie zu finden gibt, eigentlich im Internet, wo Glaube und das nicht eine größere Rolle spielt. Warum? Warum strahlt sie so? Und es ist euch vielleicht auch aufgefallen, das sind ja nachher die Interviewgeber, die diese ganzen Fragen stellen. Ja, also im Fernsehen, auch während der Olympischen Spiele, wurde das immer kommentiert. Da kann man sagen, oh, wir leben in so einer antichristlichen Gesellschaft. Nein, nicht unbedingt. Es gibt Menschen, den hören wir gerne zu und sagen, dieses Licht ist angenehm, dein Strahlen, das möchte ich sehen. Und Jesus sagt, du bist Licht, lass dein Licht leuchten. Und dann ist die Frage so, warum bekommt die so eine Bühne? Ja? Weil sie so eine ansteckende Freude hat. Ja, das ist die Kombination sozusagen, die Ursache für die Freude, hat sie deutlich gesagt. Das ist, weil ich weiß, dass Gott mich liebt, dass ich angenommen bin von ihm und dass ich eine Gemeinde habe, die mich liebt. Und theoretisch haben wir das auch alles, beides. Ne? So, theoretisch, ja. So, und trotzdem ist es immer mal wieder so, dass ich sagen würde, es gibt doch eine große Spannbreite in der Strahlkraft, die wir so aufweisen als Christen. Ja? Jesus sagt zu uns allen, wir sind Licht und wir leuchten. Und er sagt, lass euer Licht leuchten. Aber es gibt Christen, die sind so wie die Missy, die sind eher so Scheinwerfer, ja, so Strahler, die überall, wo sie hinkommen, man kommt nicht drum rum, über die Quelle ihrer Freude zu sprechen. Und es gibt Menschen, die sind eher, wie soll ich sagen, ein bisschen wie so ein Kühlschrank. Ja? So, wenn man denen ganz nahe kommt, ja, so, und man ganz vertraut ist und sie sich ein bisschen öffnen, dann, dann findet man da drin Licht. Ja? Denk, das habe ich ja jetzt nicht gewusst. Wir kennen uns seit 14 Jahren und dass du Christ bist, da wäre ich ja jetzt nicht drauf gekommen. Ja? Das hast du sagen. Was ist dieser Eimer? Wir lassen uns unsere Freude rauben. So viel in unserem Leben geht an Strahlkraft verloren, weil wir unsere Freude verlieren. Ja, wie sozusagen, ne, es gibt Menschen, die strahlen. Es gibt Menschen, die strahlen weniger und ich glaube, es gibt erstaunlich viele christliche Kühlschränke. So, da ist schon Jesus drin und die leuchten auch irgendwie und es gibt sogar Situationen, wo Menschen davon erfahren, aber sie müssen uns unglaublich nahe kommen. Wir müssen ganz vertraut sein, wirklich intim fast schon, ne? So, dass man sagt, du, den würde ich sogar zu mir nach Hause lassen. Und dann mache ich die Tür auf und dann kommt da so ein bisschen Licht raus. Und dann teile ich sogar das, was mir so von Herzen wichtig ist. Und Jesus sagt, lass dein Licht leuchten. Warum sind wir so häufig so Kühlschränke? Ne? Und jetzt könnte man sagen, für sie ist es natürlich leicht, eher zu strahlen, freudig zu sein. Die hat gerade Gold gewonnen. Okay, ich würde das dann auch hinbekommen. Ja? Dann wäre ich auch fröhlich. So. Aber das Ding ist, bei ihr ist es jedes Interview und eine Reihe von denen sind schon gemacht worden, bevor sie überhaupt gewonnen hat, ja, weil sie irgendwie anziehend war und fröhlich und freudig und strahlend und so. Und das liegt nicht an ihrer Geschichte. Also sie ist ihr Leben lang ausgegrenzt worden, Rassismus war sicher ein Thema, da geht sie gar nicht so groß drauf ein, aber sie war einfach immer größer und stärker und schwerer als die anderen und deshalb ist sie eher gemobbt worden. Und dann war Sport nachher das Einzige, worin sie Freude gefunden hat, weil sie da gut so war, wie sie war und angenommen war, so wie sie war. Und das Zweite ist ihre Gemeinde und ist ihr Glaube. Und diese beiden Sachen hat sie gesagt, okay, das ist mein Ding. Ja. Von daher ist es, kann man natürlich sagen, oh ja, die strahlt, weil die jetzt gewonnen hat. Aber die strahlt immer, weil diese zwei Faktoren, wo sie sagt, das ist der Grund für meine Freude, warum da alle nachfragen, das ist meine Gottesbeziehung. Das ist, weil ich weiß, wer ich bin, dass ich angenommen bin und deshalb strahle ich. Und deshalb weiß ich, dass ich gut so bin, wie ich bin. Unabhängig davon, was ich für ein Ergebnis nachher erziele. Ob es Gold ist, ob es Silber ist oder was weiß ich. Und dann ist es natürlich nett, dass sie so Beziehungen hat, so wie ihre Trainerin, die sagt, ach ja, komm, dann bet mal für mich. Ja, klar, machen wir. Also, ne? Die Frage ist dann aber, okay, theoretisch die Motivation für die Freude, die kennen wir auch. Ist Teil unseres Lebens. Ihr wisst, dass ihr von Gott angenommen und geliebt seid. Ja? Ihr wisst auch, dass ihr Menschen habt, die Geschwister sind im Glauben, die euch lieb haben, zumindest manche von denen. Ja. Aber wie kommt es, sozusagen, was ist unser Eimer, könnte man fragen. Wie kommt es, dass wir oft so viel weniger strahlen? Ne? Wie verlieren wir unsere Freude, müsste man eigentlich sagen. Wie verlierst du im Alltag deine Freude, deine Strahlkraft? Und in der Bibel heißt es, dass niemand uns ohne Freude nehmen kann. In dem Psalm ist es mehrfach so. Niemand kann dir deine Freude rauben. Das bedeutet in der Konsequenz, du kannst sie eigentlich nur weggeben. Intentional eigentlich letztlich. Ja? Jetzt nehmen wir mal so ein Beispiel. Ja? Ich fahre auf einen Parkplatz, weil ich einkaufen will und in die erste Reihe. Und ich sehe, dass jemand rausfährt und ich stehe da und warte und blinke. Und während die Person rausfährt, kommt von der anderen Seite jemand, sieht, dass ich da warte und fährt mit Vollgas einfach rein. Ja? Und was ist die innere Reaktion? Oh, ich ärgere mich, ich bin wütend, ja, ich will hupen. Dann sehe ich, okay, der Fahrer ist größer als ich. Na, dann hupe ich halt nicht. Dann sage ich, okay, du kannst meinen Parkplatz haben, aber ich gebe dir nicht meine Freude. Na, okay, dann parke ich halt woanders. Alles klar, kein Problem. Dann laufe ich halt eine Minute länger, ist nicht so schlimm. Hat noch niemand geschadet, ja. Aber es ist meine bewusste Entscheidung, ob ich da rausgehe, boah, das kann doch nicht sein, ich habe gewartet und es ist total unfair und eigentlich müsste man dem das jetzt sagen, aber das kann ich nicht, ja. Und dann nehmen wir andere Situationen. Wir waren vor kurzem in Kroatien und auf dem Weg zurück, das waren irgendwie gute 11 Stunden, 30, was auch immer, Fahrt, ja. Und man hat ja so vorne das Navi dann stehen, ja, das Handy irgendwie so eingesteckt und wir fahren los und irgendwie 11 Stunden irgendwas, dann sind es irgendwann, guck ich 10 Stunden 40 und dann fahren wir eine Weile und dann sind es 10 Stunden 40 und dann fahren wir eine Weile und es sind 10 Stunden 40 und innerlich denke ich so, oh, das kann doch nicht sein jetzt, was soll denn das, da muss irgendwas, ja, ne? Und dann will ich meiner Frau das Handy geben, guck mal, da muss irgendwo Stau sein und so Kack, ja, und dann ich habe keinen Bock die ganze Zeit Auto zu fahren und am Ende verändert sich die Fahrzeit nicht. Nur die Ankunftszeit. Und so war das nicht ausgemacht. Ja? Und innerlich, es raubt mir meine Freude. Ja? Und dann kommt so diese nette, seichte Stimme von dem an. Sagt, ist es das wert, dass du dich so darüber ärgerst? Ist es das wert, dass es dir deine Freude nimmt? Nee, eigentlich nicht. Ja? Und dann sind wir so durch Slowenien gefahren und um Ljubljana, also nichts gegen Slowenien oder so, aber dann waren da lauter so aggressive Autofahrer, ja, die richtig dicht auffahren und permanent Lichthupe machen und hupen und was weiß ich. Sag, habt ihr alle keine Hobbys irgendwie? Ja? Und mitten in der Nacht, ja, ist es das wert, dass ich mich darüber ärgere? Ist es das wert, dass ich meine Freude weggebe aufgrund dem Verhalten anderer? Ist es das wert? Und so häufig wird es in deinem Leben Situationen geben, wo Menschen dich falsch behandeln, wo sie unfreundlich sind. Ja, die Kassiererin, keine Ahnung, beim Einräumen, was weiß ich. Du rufst irgendwo an und willst eine Auskunft bekommen und was bekommst du? Irgendeinen unfreundlichen Beamten, was weiß ich. Wo du denkst, hey, was habe ich dir denn getan? Ja? Ist es das wert, dass ich meine Freude aufgebe, weil Menschen unfreundlich sind? Ist es das wert, dass ich meine Strahlkraft verliere? Ich hatte das letztens, das war der letzte warme Tag und wir waren nochmal so im Freibad mit den Kindern, ja, und da war ich da mit meinem Sohn springen und erst ist er reingesprungen, ja, und ist dann eine Weile weggeschwommen und stand dann da und hat gewartet und dann bin ich hinterher und bin in seine Nähe gesprungen, ja, und dann komme ich raus und dann ist da so ein Bademeister, der irgendwie, weiß nicht, schlecht geschlafen hat. Und er hatte nichts Besseres zu tun, als mich da voll anzupumpen. Was das denn soll, dass ich hier den Jungen fast töte und so. Hey, das ist mein Sohn, ja, ich bin in seine Nähe. Ja, und das macht's jetzt besser, oder was? Ja, und dann habe ich mich entschuldigt. Und dann konnte der irgendwie nicht aufhören. Ja. Und das, ich habe so gemerkt, mit meinem Sohn das super unangenehm wurde. Der stand so dabei, der verkrümmelt sich dann immer. Weil eine Sache, die er nicht ertragen kann, ist, wenn jemand mit mir schlecht umgeht. Irgendwie. Und auch das hat das Potenzial, ja, Menschen gehen unfreundlich, unangemessen, unsachgemäß mit uns um. Was macht es mit dir? Und ich sehe, was es mit meinem Sohn macht. Es nimmt ihm alle Freude, der will dann nach Hause. Der freut sich dann nicht mehr am Schwimmbad, an dem letzten schönen Tag oder was weiß ich. Sondern ist dann alles blöd, ist alles kacke und der will dann einfach weg, weil die Situation unangenehm ist. Und nachher ist die Frage, ist es das wert? Die schlechte Laune dieses Mannes. Und es gibt so ein Buch, ich glaube auf Deutsch heißt es grob übersetzt, wie Menschen sind wie Müllautos. Ja. Und die Inspiration für das Entstehen dieses Buches ist tatsächlich eine Situation gewesen, wo der Autor David heißt er, im Taxi saß in New York und vor ihm fuhr ein Müllauto und plötzlich hat er super krass gebremst, er war relativ flott unterwegs und dann Vollbremse gemacht, grundlos eigentlich, ja. Und die im Taxi mussten auch eine Vollbremse machen, voll in die Eisen gehen, standen dann so schräg dahinter, sind fast gegengefahren. Und dann ist er langsam weitergefahren, der Taxifahrer. Und das Einzige, was der Müllautofahrer macht, ist das Fenster auf und schüttelt die Faust und schreit rum und was weiß ich. Und der Taxifahrer grüßt ihn und fährt einfach weiter. Und David war so irritiert, sagt, was war das denn gerade? Wir sind fast gestorben, ja? Die hätten fast einen mega Unfall gehabt. Und du hast nichts Besseres zu tun, als dem Mann zu grüßen und gelassen zu bleiben. Und so, ja, weißt du, ich habe übers Leben im Leben eine Sache gelernt. Viele Menschen sind wie Müllautos. Ja? Du weißt nicht, was sie für eine Frustration, für Irritation haben in ihrem Leben, aber es sammelt sich irgendwie ganz viel Druck und Unzufriedenheit und Müll an. Und sie suchen nach Gelegenheiten, den irgendwo loszuwerden. Und die Frage ist, ob du ihn annimmst. Sag, lass ich das zu, dass dein Müll, deine Anspannung, dein Stress, deine Unzufriedenheit mein Leben versauen? Oder nicht? Ist es das wert? Und ich würde sagen, dein Leben, deine Berufung ist viel zu groß, ist viel zu wertvoll. Weißt du, dass Jesus sagt, dass du Licht bist? Und in manchen Situationen bist du vielleicht das einzige Licht in deinem Umfeld. Und willst du dir deine Strahlkraft rauben lassen durch so einen komischen Bademeister, durch einen unfreundlichen Sachbearbeiter, durch jemand, der dir deinen Parkplatz nimmt, der vielleicht zu langsam fährt, der vielleicht zu schnell fährt, was weiß ich. Was gibt es für Situationen, wo Menschen uns unsere Freude nehmen? Wie dieses Müllauto vor uns. Und du kannst dich entscheiden, lasse ich einen Deckel drauf? Brauche ich das jetzt? Ist es das wert? Und ganz häufig erlebe ich auch, dass ich sagen würde, wenn du zum Beispiel einen unfreundlichen Chef hast, einen unfreundlichen Kollegen, was weiß ich, ja, und du kommst in Situationen, wo du das Gefühl hast, du stehst jetzt irgendwie blöd da. Menschen gönnen dir was nicht. Du hast irgendwie einen Fehler gemacht. Dann ist auch eine typische Reaktion, dass wir uns rechtfertigen wollen. Sagen, ja, das ist ja folgendermaßen und so. Und irgendwie geht es so am Ende um ausgleichende Gerechtigkeit. Egal, ob mir jemand den Parkplatz wegnimmt oder ob jemand schlecht über mich redet oder ob ich möglicherweise irgendwo schlecht dastehe. Am Ende habe ich immer das Gefühl, ich muss mich darum kümmern, dass mir Gerechtigkeit widerfährt. Dass am Ende für mich alles gut ist und passt. Aber wisst ihr, was Gott sagt über diese Grundkonflikte in unserem Leben? Wer verschafft dir Recht? Wer kämpft deine Kämpfe? Wer ist der, der langfristig für dich sorgt? Lass Gott für dich kämpfen. Und hör auf, die Dinge selber in die Hand nehmen zu wollen. Am Ende bist du derjenige, der sich rechtfertigt, der unglücklich ist, der unzufrieden ist, der sich aufregt, der sich ärgert, der am Ende immer seine Strahlkraft verliert und seine Freude verliert. Und die Frage ist dann immer, ist es das wert? Und ich würde sagen, deine Berufung ist zu groß. Gottes Liebe für dich ist zu groß. Und seine Liebe, die durch dich zu anderen fließen soll, ist zu relevant, als dass wir uns aufhalten lassen mit so Nebenschauplätzen. Und am Ende die Strahlkraft verlieren und rumlaufen als Kühlschränke. Es ist ja schön, dass in dir was leuchtet, aber wer sieht denn das? Und Jesus sagt, stell doch keinen Eimer auf die Lampe. Das würde ich ja nie machen. Ne? Heutzutage würde man auch sagen, der Eimer brennt ja auch an auf einer Öllampe. Ne? Nein, wir verbauen die Lampe lieber im Kühlschrank. Nein, das tun wir nicht. Deine Berufung, dein Leben ist viel zu wertvoll. Und ich hoffe, dass ihr das mitnehmen könnt, dass ihr versteht. So, wir freuen uns, wenn wir Licht sein dürfen. Wir freuen uns und Jesus sagt, dass wir das sind. Du bist Licht. Du bist Salz. Du veränderst diese Welt. Darum stell kein Eimer auf deine Lampe. Lass dich nicht ärgern. Schüttel die Dinge, die negativen Dinge, die Menschen sagen, die du erlebst, schüttel sie ab. Shake it off, ja? Taylor Swift irgendwie. Ja? Kann man sonst von halten, was man will, aber das würde ich sagen, das ist eine wesentliche Botschaft. In dem Psalm heißt es so deutlich, niemand kann dir deine Freude rauben. Du kannst sie nur weggeben. Deine Berufung, dein Leben ist viel zu wertvoll, als dass du deine Freude aufgibst, immer wieder neu und deine Strahlkraft verlierst. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Weißt du, vielleicht ist deine Arbeitssituation unangenehm. Aber in Relation können wir immer wieder zu dem Punkt kommen, eigentlich kann ich dankbar sein, dass ich eine Arbeit habe. Andere Menschen müssen zur Arbeit? Nein. Manche Menschen können gar nicht zur Arbeit. Ich darf zur Arbeit gehen. Ich muss nicht unzufrieden sein. Und jetzt schon wieder Sonntag und ich muss in Gottesdienst gehen. Nein, ich darf in Gottesdienst gehen. Und nicht so irgendwohin, nein, ich darf in die Christusgemeinde nach Altdorf gehen. Ja? Wir haben einen Gott, der für uns kämpft. Und wir haben einen Gott, der uns kennt und uns sieht und uns liebt. Und Jesus sagt es, all das sage ich euch, damit eure Freude vollkommen wird. Das heißt, Gott will, dass wir fröhlich sind. Gott will, dass wir leuchten. Gott will, dass wir strahlen. Und er sagt, dass wir Licht sind. Und wir können einfach das immer wieder weggeben oder wir können es bewahren, wir können es behalten. Wir können sagen, nein, ich halte fest daran, ich weiß, dass Gott für mich ist. Und es gibt Situationen, die so aussehen, ne, wenn wir Rita und ihre Lebenssituation mit der Wohnung nehmen, es gibt längere Phasen, wo wir warten müssen, dass Gott zu dem steht, was er uns verheißen hat. Und am Ende ist immer die Frage, halte ich fest daran? Weiß ich, dass Gott gut ist, dass er treu ist und dass er will, dass mein Leben gelingt, auch wenn es gerade nicht so aussieht? Und ich will schließen mit einer Sequenz von Habakuk. In Habakuk 3. Habakuk hat lange Phasen in seinem Leben, wo er mindestens einen Eimer über seine Lampe gestellt hat. Weil er sehr unzufrieden ist in Bezug auf die Situation im Land und was die Babylonier machen dürfen mit Israel. Und so kann ja alles nicht sein. Und Gott, und wo bist du? Und was machst du? Und so. Und dann irgendwann antwortet Gott ihm und zeigt ihm, was passieren wird. In Bezug auf seine Beschwerden. Ja? Du bist so untätig und so. Und dann antwortet Gott, oder dann spricht Habakuk. Als Gott mir dies alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Seine Worte ließen meine Lippen beben. Der Schreck fuhr mir in die Glieder und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Aber nun will ich ruhig auf den Tag warten, an dem das Unheil über dieses Volk hereinbricht, das zum Angriff gegen uns bläst. Gott kämpft für dich. Lass Gott deine Kämpfe kämpfen. Hör auf, dich zu rechtfertigen. Hör auf zu denken, du musst dir Gerechtigkeit verschaffen. Lass Gott die Dinge übernehmen. Und deine Aufgabe ist es, zu strahlen, dich zu freuen an dem Tag, den Gott für dich gemacht hat. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Und das gilt dir. Das gilt dir heute Morgen, unabhängig vom Wetter, unabhängig von der Parksituation, unabhängig von den Menschen, die dir begegnen und wie sie mit dir umgehen. Gott sagt, darf ich der Grund für deine Freude sein? Weißt du, dass ich dich liebe? Weißt du, dass ich will, dass dein Leben gelingt? Weißt du, dass ich will, dass du mir vertraust? Und deshalb darfst du leuchten. Ich bete nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du willst, dass unser Leben gelingt. Und dass du willst, dass wir dir vertrauen. Mit ganzem Herzen. Und ich bete, dass diese Wahrheit in unsere Herzen fällt, in jeden Einzelnen. Dass wir uns unsere Freude nicht rauben lassen. Nein, meine Freude lasse ich mir nicht rauben. Meine Berufung ist zu groß. Meine Strahlkraft ist zu groß, als dass ich mir meine Freude rauben lasse, dass ich sie weggebe wegen Belanglosigkeiten, wegen Nebenschauplätzen. Und Vater, ich danke dir für jede einzelne Berufung heute Morgen hier und dass du das neu in den Blick legst, was du willst für uns, für jeden Einzelnen, dass du willst, dass wir strahlen für dich. Und ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns fähig macht, in den Werken zu wandeln, die du zuvor bereitet hast. In Jesu Namen. Amen.